Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
Die Romantiker haben immer wieder gesagt, wir wollen die Wissenschaften poetisieren, also dieses das doch Gefühl und Emotionale mit reinbringen. Das heißt nicht, dass man sich gegen den Verstand gewendet haben, aber sie haben versucht, das halt zu vereinigen. Die Natur und den Menschen, die Kunst und die Wissenschaft.
Sagt die Kulturhistorikerin Andrea Wulff. Und welche Relevanz hat das heute? Publikationen wie Die fabelhaften Rebellen oder Der gedichtete Himmel setzen einen neuen Fokus auf die Epoche und ihre große Ausstrahlungskraft auf unsere Gesellschaft heute. Mehr dazu hören Sie in unserem Schwerpunkt. Außerdem lassen wir uns durch einige Ausstellungen in Berlin, Bonn und Hamburg führen. Da geht es beispielsweise um die Alpenfreundschaft zwischen Hamburg und Tirol und um aussterbende Handwerksberufe und deren Bedeutung für die Gesellschaft. Die Sehnsucht nach den Bergen ist im Flachland besonders präsent. Da lädt im Herbst ein Bauernhof im Rheinland zum Almabtrieb der Kühe ein. Oder es wird Oktoberfest auch weit von München entfernt gefeiert. Besonders ausgeprägt scheint diese Sehnsucht in Hamburg zu sein. Südtirol ist und war in der Hansestadt bis heute das meistgeliebte Skigebiet. Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein Alpenverein gegründet, der bis heute zu den mitgliedsstärksten gehört. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe und im Völkerkundemuseum Tiroler Volkskunst gesammelt. Das Museum Künste und Kulturen der Welt hat jetzt einige dieser Sammlungsstücke ausgestellt und Ursula Storost hat wissenschaftliche Blicke auf die Exponate und die Alpenfreundschaft werfen lassen.
Dass die Tiroler lustig sind, wissen hierzulande schon die Kinder. Und heiter fand sie auch Heinrich Heine bei seinen Reisen in den 1820er Jahren.
Die Tiroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von unergründlicher Geistesbeschränktheit. Sie sind eine gesunde Menschenrasse, vielleicht weil sie zu dumm sind, um krank sein zu können.
Ob heiter oder dumm, die Deutschen lieben seit Jahrzehnten ihr Tirol. Ganz besonders die Hamburger. Hamburg hatte bereits um 1870 eine Sektion des Alpenvereins mit Berghütten in Tirol. Tirol lockte vor allem zum Skifahren, sagt die Kunsthistorikerin Dr. Anna-Sophie Lauck, eine der Kuratorinnen der Hamburger Ausstellung.
Wir haben hier eine Projektion eines Films aus den 1990er Jahren, eines Hamburgers, der mit seinen Eltern nach Tirol gefahren ist, um dort zur Franz-Senn-Hütte aufzusteigen.
Drei fröhliche Tourenläufer im Sonnenschein, dahinter ein schneebedeckter Gletscher. Unberührte Natur pur.
Der Kameramann Thilo Deutsch, der hat mir erzählt, dass er einige Jahre später nochmal an genau der gleichen Stelle war und von dem Gletscher war nichts mehr zu sehen.
Trotz Umweltzerstörung und Gletscherschmelze, der Norddeutsche reist nach Tirol. Es ist die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, sagt die Wiener Ethnologin und Philosophin Dr. Elsbeth Wallnöfer.
Es geht darum, dass der Mensch am Meer, am Hafen ein Begehren hat. Die Menschen sehnen sich immer nach dem, was man nicht hat. Das ist sozusagen eine anthropologische Konstante.
Schon vor der Zeit des Massentourismus kamen Reisende nach Tirol. Wer als Pilger oder Bildungsreisender von Norden aus nach Rom wollte, musste Tirol queren. Die Menschen in den Alpentälern waren damals aber alles andere als heiter. Sie hatten ein hartes Leben und waren bettelarm. Viele verließen die Heimat und zogen ab dem 16. Jahrhundert mit Handelswaren aller Art zwischen Spanien und England umher. In ihrer eher schäbigen Regionalkleidung. Die, so Elsbeth Wallnöfer, wurde im Laufe der Zeit immer hochwertiger.
Besonders jene Gegenden, in Südtirol zum Beispiel das Grödental, die haben die tollsten, schönsten, opulentesten Trachten. Warum? Weil sie sehr früh sehr reich geworden sind, weil sie die waren, die weggegangen sind, um gegen die Armut zu kämpfen, was zu verdienen. Und dann sind sie zurückgekommen und konnten es sich leisten, was Schönes zum Schneidern anzuziehen und sich zu dekorieren.
Bunte Trachten wirken exotisch und interessant. Die durchreisenden Fremden erzählten zu Hause davon. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts kamen immer mehr Menschen nach Tirol, um die bunt gekleideten Einheimischen zu sehen.
Ein Meraner Gastwirt namens Fridolin Plant war einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der gesagt hat, wir machen so Tiroler Abende, dann freut es die Gäste. Und das hat sich dann relativ schnell, hat es Anklang gefunden und wurde dann letztlich ein Trend, eine Mode in ganz Europa. In Dresden, in Berlin, in Hamburg, da gab es überall Alpenbälle.
Zu der Zeit, so Elsbeth Wallnöfer, gab es bereits eine regionale Heimatforschung. Die Volkskunde als universitäre Disziplin entwickelte sich aber erst Anfang der 1930er Jahre.
Leider korrespondiert die erste volkskundliche Forschung hauptsächlich mit großdeutschen und nationalsozialistischen Ideen. Dann kommen die volkskundlichen Forschungen, haben ein Ideal des deutschen Volkes in sich und fangen an, Kleidung nach diesem Ideal zu erzählen.
Die Nazis konstruierten aus den sehr unterschiedlichen Regionalkleidungen eine sogenannte erneuerte Tracht, eine frei erfundene deutsche Einheitstracht.
Das heißt, wir haben es mit einer Kleidung zu tun, die auf einem totalitaristischen Konzept beruht, nämlich das deutsche Volk gleichförmig und gleichwertig auszustatten. Drum hat man ja den Juden dann, den einheimischen Juden, das Trachttragen verboten.
Es ist die von den Nazis erfundene Einheitstracht, so Elsbeth Wallnöfer, die bis heute
viele, viele Vereine, vor allem in Tirol und auch im Steirischen, viele Vereine tragen. So, als wäre nie irgendein Bruch zwischen 45 und der heutigen Zeit gewesen.
Die ersten Heimatforscher im 19. Jahrhundert interessierten sich vor allem für regional unterschiedliche Bräuche. Solches Tiroler Volkstum zeigt das Hamburger Museum. Kuratorin Anne-Sophie Lauck präsentiert kunstvoll gearbeitete Devotionalien, Nachbildungen von menschlichen Gliedmaßen, die Gläubige zum Dank für ihre Heilung den Kirchen stifteten.
Man war im 19. Jahrhundert, ausgehenden 19. Jahrhundert, sehr, sehr interessiert an diesen Ausdrücken der Volksreligiosität, weil man da eben auch eine gewisse Archaik und Besonderheit drin erkannte. Dieses echte Unverstellte, das war den Menschen im späten 19. Jahrhundert sehr wichtig, weil im Zuge von Massenproduktion und Industrialisierung gingen viele dieser Dinge verloren.
Die größte Faszination für die norddeutschen Massen war aber fraglos die Berglandschaft mit Almhütten und Trachtenmenschen. Um die Sehnsucht nach Tirol zu stillen, wurde schon 1899 in Hamburg ein tausende Quadratmeter großes Fahrgeschäft aufgebaut. Die Bergfahrt in Tirol.
Man muss sich das vorstellen, dass sozusagen da die Alpen in klein nachgebildet wurden. Man konnte da mit der Bahn durchfahren. Es gab auch Rutschbahnen, Vergnügung für Erwachsene. Es gab Ausblicke mit riesigen gemalten Leinwandgemälden, wo sozusagen die Ausblicke auf das Suldental oder das Zillertal durch diese gebaute Alpenarchitektur zu sehen waren. Aber es gab dann eben auch eine Almwirtschaft und es wurde auch zum Teil alpin angehauchte Musik gegeben.
Dieses Stereotyp von der Alpenidylle, der unberührten Natur und dem unbeschwerten Leben, das um 1900 eine Bergfahrt in Tirol so attraktiv machte, hat sich bis heute gehalten, sagt die Wiener Ethnologin Elsbeth Wallnöfer. Und wie es aussieht, wird das auch bis auf Weiteres so bleiben.
Das ist eine Fehlkonstruktion des Menschen an sich, dass er Bilder im Kopf trägt und von diesen Bildern sich nähert. Das Klischee des Tirolers ist nicht, freundlich und trachtiger Mensch zu sein und hat eine schöne Natur und man kann Skifahren und dann ist noch ein bisschen Alkohol im Spiel und Remi-Demi, das ist auch schön und auch tirolerisch. Und man fährt in eine zerstörte Landschaft. Also sie haben ein Bild im Kopf und machen sich auf die Suche, das zu finden.
Hamburg und Tirol, eine Alpenfreundschaft. Die Ausstellung im Hamburger Museum am Roten Baum, Künste und Kulturen der Welt, hat gerade begonnen und ist voraussichtlich noch das ganze kommende Jahr zu sehen. Hätte ich nur an dieser oder jener Stelle eine andere Abzweigung in meinem Leben genommen, was wäre wohl passiert? Wo würde ich heute stehen? Das fragen wir uns manchmal im Leben, wenn wir Zeit zum Innehalten haben. Ähnlich ist das Deutsche Historische Museum in Berlin vorgegangen. In einer Ausstellung, die heute eröffnet wurde, werden 14 sogenannte Wendepunkte in der Geschichte gezeigt, die ganz andere Möglichkeiten bargen. Zum Beispiel ein Abwurf der Atombombe 1945 über Deutschland. Oder was wäre passiert, wenn die Demonstrationen 1989 in der DDR gewaltsam niedergeschlagen worden wären? Isabel Fanricht nimmt uns mit in Roads Not Taken, oder es hätte auch anders kommen können.
Ich drehe mich so um und da sehe ich die Wasserwerfer und wundere mich, warum die DDR Wasserwerfer hatte. Also so, ne, so große, fette Dinger mit diesen Kanonen-Spritzrohren da. Auf der einen Seite hatten wir Schiss, dass die schießen. Und auf der anderen Seite willst du aber bei den Leuten bleiben und mit dieser Masse demonstrieren. Hallo, wir sind hier wer?
Für Bettina Ziegel war die politische Lage im Herbst 1989 auf der Kippe. Die SED-Führung hätte die friedlichen Demonstrationen in der DDR gewaltsam beenden können, sagt die mittlerweile verstorbene Oppositionelle im Zeitzeugeninterview mit der Stiftung Berliner Mauer. Ein Teil davon ist in Roads Not Taken oder es hätte auch anders kommen können im Deutschen Historischen Museum zu hören. Mit diesem Wendepunkt der Geschichte startet die Ausstellung. Eine große aufgefaltete Leinwand zeigt, von links betrachtet, die ikonische Fotografie vom Platz des Himmlischen Friedens, auf dem sich am 3. Juni 1989 in Peking ein einzelner Demonstrant vor eine Reihe Panzer stellte. Von vorne betrachtet sieht man die am 10. November 1989 auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor feiernden Menschen, nach geglückter Revolution. Julia Franke vom dreiköpfigen Kuratorenteam.
Im Jahr 1989 war es eben die in der Luft liegende Frage der Gewalt in den Herbstmonaten, in den Wochen ab dem 4. Oktober 1989. Dieses Spannungsverhältnis muss man eigentlich über Peking spielen, denn dort hatte Anfang Juni 1989 die Kommunistische Partei die Studierendenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens gewaltsam niedergeschlagen mit Hunderten Toten, Tausenden Verletzten.
Tatsächlich hatte die DDR-Volkskammer sich bereits am 8. Juni hinter die gewaltsame Niederschlagung der Proteste in Peking gestellt. Im Laufe des Sommers sandte sie 3 Delegationen dorthin. Eine Botschaft, die angekommen sei, so die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, ebenfalls im Zeitzeugeninterview der Stiftung.
Dass die SED und die DDR-Regierung als eine der ganz wenigen Regierungen weltweit daraufhin nach Peking geflogen sind und den Machthabern dort gratuliert haben. Und wir hatten schon verstanden, dass das auch ein Zeichen in unsere Richtung ist. Treibt's nicht zu weit.
Die Ausstellung spannt den Bogen von der geglückten Revolution 1989 bis zur gescheiterten 1848, geht also umgekehrt chronologisch vor und nimmt dabei 14 sogenannte Wendepunkte in den Blick. Das Konzept stammt von Dan Diener. Der emeritierte Professor für moderne Geschichte an der Universität Jerusalem stellt in Frage, dass Geschichte sich zwangsläufig entwickelt.
Es geht ja darum, die Realität abzubilden, aber letztendlich an bestimmten Punkten, die man als Wendepunkte begreifen kann, auch vor dem Hintergrund des Verständnisses der Zeitgenossen zu erkunden, inwieweit sich doch andere Möglichkeiten in diesen Wendepunkten verborgen hatten, die unter Umständen der Geschichte eine andere Richtung hätten geben können.
Nicht diese alternative, spekulative Geschichte galt es zu entwickeln, sagt Dan Diener, sondern die Realität eines Momentes der Entscheidung neu in den Blick zu bekommen.
Diese Spannung zwischen dem Gewesenen und dem Nicht-Eingetretenen, aber mit der historischen Aufrichtigkeit, das Gewesene doch zu bewahren.
Manche Daten, das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Willy Brandt 1972, das misslungene Attentat auf Hitler 1944 sind bekannt. Dass es zum Atombombenabwurf der USA auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im August 1945 kurzzeitig eine Alternative zu geben schien, dürfte nicht so geläufig sein. Hätte der Zweite Weltkrieg nicht nur in Asien, sondern auch in Europa länger gedauert, wäre möglicherweise Deutschland das Ziel der neuen Waffe geworden, erklärt Stefan Paul Jacobs. Der Historiker spricht von einem nicht nur theoretischen Wendepunkt.
Wir haben hier das Leitzitat des militärischen Leiters des Manhattan-Projektes, also des amerikanischen Atombombenprojektes, der sich im Februar 1945 dahingehend äußert, dass Präsident Roosevelt ihn gefragt hätte, wenn der Krieg in Europa noch länger dauern würde, ob dann nicht unter Umständen Atombomben auf Deutschland fallen könnten. Das hat auch durchaus einen konkreten Hintergrund, weil der Vormarsch der Westalliierten im Herbst, Winter 1944 gestoppt worden ist. Die Deutschen haben eine Gegenoffensive gestartet und es gab wirklich eine Verzögerung im Vormarsch.
Abgesehen von einem Uranwürfel aus dem ersten deutschen Atomreaktor habe sich dieser Wendepunkt weniger durch Exponate veranschaulichen lassen, sagt Stefan Paul Jacobs. Stattdessen zeichnet die Ausstellung auf einer großen Wand den Wettlauf zwischen Deutschen und Amerikanern um die Entwicklung der neuen Waffe in zwei parallelen Zeitsträngen nach.
Das ist der Aspekt, dass natürlich viele Wissenschaftler, die in Europa auch an der Atomforschung beteiligt waren, ins Exil gegangen sind, weil sie Juden waren. Und diese Wissenschaftler kannten natürlich das Forschungsfeld sehr gut und haben nach der Entdeckung der Kernspaltung ihr Aushängeschild, nämlich Albert Einstein, der auch emigrieren musste in die USA, gebeten, ob er nicht die Verbindung zum amerikanischen Präsidenten herstellen könne, weil sie befürchteten, dass deutsche Wissenschaftler eine Atombombe bauen.
Die historischen Stationen in zeitlich umgekehrter Richtung abzuschreiten, irritiert und soll die nötige Distanz schaffen, um den eigenen historischen Blick zu schärfen. Zum Beispiel für das Jahr 1848-49, eines der bekanntesten Daten der deutschen Geschichte und zugleich die letzte Station der Ausstellung. Kuratorin Lilly Reils.
Als neues Bild haben wir eben die Zugreise entwickelt, und zwar die Reise der Abgeordneten der Paulskirche, die sich, nachdem die Verfassung fertiggestellt war, auf den Weg zum preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Gemacht hat. Diese sogenannte Kaiserdeputation, also 32 Abgeordnete, die ein paar Tage von März bis April von Frankfurt am Main nach Berlin gefahren sind, mit der Verfassung im Gepäck.
Ein Moment, in dem alles noch offen war. Der preußische König hatte die neue Verfassung und das Amt des Kaisers noch nicht abgelehnt. Im Unterschied zu anderen Wendepunkten hätten die Zeitgenossen allerdings etwas anderes erwartet und bereits gehandelt.
Friedrich Wilhelm IV., ihm wurde die Verfassung gebracht, die Krone angetragen, aber er hat sie abgelehnt. Nur die Stadt Frankfurt war voreilig tätig und hat, wie damals üblich, für wichtige Parlamentsereignisse eine Gedenkmünze schon geprägt, bevor er überhaupt angenommen hatte.
Heute Abend hat das Deutsche Historische Museum in Berlin die neue Ausstellung Roads Not Taken oder Es hätte auch anders kommen können eröffnet. Isabel Fanrich hat uns einen kleinen Einblick gegeben. Vor einem Jahr wurden in Erfurt beim Bau einer Schulkantine Gräber gefunden. Bei den Ausgrabungen wurde klar, dass sie aus dem Ersten Weltkrieg stammen. Russische Soldaten wurden dort medizinisch behandelt, einige auch nach dem Tod. Das hat zahlreiche ethische Fragen aufgeworfen, die beim 23. Treffen der Europäischen Vereinigung für Paläopathologie diskutiert wurden. Die Forscher kamen vor kurzem im litauischen Vilnius zusammen und Michael Stangen war für uns dabei.
Erfurt Ende 2021. Beim Bau einer Schulkantine stoßen Bauarbeiter auf Dutzende menschliche Skelette. Schnell wird klar, dass es sich hier um bestattete Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg handelte. Denn die Schule steht auf dem Ort, an dem es ein Gefangenenlager gab. Der zugehörige Friedhof wurde in den 1960er Jahren aufgelöst und die Gebeine auf dem Zentralfriedhof umgebettet. Doch offenbar nicht alle, sagt der Anthropologe Jan Nowacek vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, der mit der unverzüglichen Ausgrabung der Gebeine beauftragt wurde.
Wir haben da eine Rettungsgrabung durchgeführt und in dessen Rahmen haben wir 43 Individuen aus diesen Soldatengräbern bergen können. Hierbei handelt es sich vorwiegend um russische Kriegsgefangene, die zwischen den Jahren 1914 und 1919 in dem Lager interniert und dementsprechend auch verstorben sind.
Rettungsgrabung, das bedeutet, alles muss schneller gehen als bei regulären archäologischen Projekten, hier wegen der anstehenden Bauarbeiten. Dafür, dass es fast nur russische Soldaten waren, gibt es eine historische Erklärung.
In den 20er Jahren haben vor allem Franzosen und Briten ihre verstorbenen Soldaten exhumiert und wieder zurück nach Hause gebracht und bestattet. Sowjetrussland hatte kein Interesse, die zaristischen Soldaten zurückzubringen. Also die russischen Soldaten sind liegen geblieben.
Die nun ausgegrabenen Toten waren in Uniformen bestattet worden, viele auch mit persönlichen Kreuzen oder anderen religiösen Symbolen. Nachdem die Skelette im Rahmen der Notgrabung geborgen wurden, untersuchten Jan Nowacek und sein Team die mehr als 100 Jahre alten Gebeine.
Die Soldaten wurden alle anthropologisch untersucht, weil schon während der Ausgrabung und kurz danach ist aufgefallen, dass da ganz ausgeprägte, extreme und sonst kaum zu findende Pathologien vorgelegen haben. Spuren beispielsweise von Obduktionen, was absolut unbekannt ist.
Im Ersten Weltkrieg wurden zwar Details wie Sold, Essensrationen, Materialien und so weiter akkurat dokumentiert, die Obduktionen hingegen nicht schriftlich festgehalten. Dass manche der Toten obduziert wurden, machte das Forschungsteam neugierig.
Beispielsweise einer der Männer ist offensichtlich auf dem OP-Tisch verstorben bei einer Not-OP, bei der eine Amputation durchgeführt wurde. Das rechte Bein von dem Mann wurde dicht unter dem Hüftgelenk abgesägt, weil noch ein Stückchen weiter, also im Oberschenkelbereich, befand sich ein komplizierter Oberschenkelbruch, der sich offensichtlich auf dem Weg von der Front, wo er gefangen genommen wurde, zum Kriegsgefangenenlager nach Erfurt offensichtlich hochgradig entzündet hat. Dann hat man versucht, sein Leben zu retten, indem man das entzündete Bein versucht hat zu amputieren. Und dieser Mann ist offensichtlich während der Operation verstorben.
Denn der Mann wurde mit seinem frisch abgesägten Bein bestattet. Heilungsspuren waren am Stumpf nicht erkennbar. Zu einer vollständigen medizinischen Leichenschau gehört auch eine sogenannte Kraniotomie. Das bedeutet das Aufsägen des Schädels, um das Gehirn begutachten zu können. In mindestens 4 Fällen wurde das damals gemacht.
Bei einem davon fanden sich Spuren von einer Öffnung von den Felsenbeinen. Das heißt, man hat nach dem Mittel- und dem Innenohr nachgeschaut. Und zwar nach allen Regeln der Kunst, genauso wie das in der Anatomie bis heute tatsächlich im Rahmen des Lehrunterrichts für die Medizinstudenten durchgeführt wird. Und so wie man das heutzutage auch aus den Lehrpräparaten in der Medizin kennt, in den aufgesägten Rand des Schädels wurde ein metallenes, eisernes Stäbchen eingelassen, das die beiden Hälften, also die aufgesägte Schädelkuppe sozusagen und den restlichen Schädel verbindet, sodass der Schädel aufgemacht werden kann und wieder zusammengesetzt werden kann.
Für Jan Nowacek stellt sich hier die Frage, ob diese Obduktion tatsächlich nur der medizinischen Untersuchung diente, also der rechtsmedizinischen Fragestellung zur Klärung der Todesursache, oder ob eine andere Motivation dahinter steckte. Eine Erklärung wäre, dass es sich bei den Toten um einen für den obduzierenden Arzt interessanten Fall handelte, den er später seinen Studenten oder Kollegen präsentieren wollte.
Wir sind hier in der Zeit, in der aus unserer heutigen Sicht hochgradig unethische Rassenforschungen angestellt wurden. Zweitens mehr als fragwürdige Untersuchungen bezüglich menschliches Gehirn, Größe, Form, Zusammenhang mit Intellekt, Zusammenhang mit verschiedenen Völkern der Erde. Wer ist jetzt besser? Sind die Arier jetzt intelligenter als die Barbaren aus der russischen Steppe? Und ähnliches hinrissiger Schwachsinn. Und wir sind in einer Zeit, in der ziemlich gnadenlos, ohne die Hinterbliebenen nach Erlaubnis zu fragen, einfach wild drauf los Proben entnommen wurden.
Um vielleicht doch noch Antworten zu finden, was genau damals gemacht wurde, suchen die Forschenden aktuell in den Archiven der Stadt Erfurt nach Hinweisen über die medizinischen Prozeduren im Gefangenenlager Erfurt Nord. Und sie engagieren sich dafür, dass die Toten jetzt, mehr als 100 Jahre später, doch noch überführt werden. Jan Nowacek hat noch vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine versucht, dazu Kontakte mit Moskau herzustellen.
Also wir haben bis Ende Februar natürlich uns gewünscht, in Kontakt mit den russischen Behörden zu treten. Wir haben tatsächlich versucht, das russische Konsulat zu kontaktieren. Da haben wir bisher nie eine Antwort erhalten. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann die Möglichkeit entstehen wird, dass diese Männer nach Russland zurückkommen und dort auf einem Soldatenfriedhof bestattet werden.
In Erfurt sollen sie vorerst auf jeden Fall einen passenden Ort bekommen. In Zusammenarbeit mit der deutschen Kriegsgräberfürsorge werden die Anthropologen die Soldaten dort auf dem militärischen Ehrenfriedhof bestatten.
Michael Stang über die Ausgrabungen in Erfurt, bei denen russische Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg gefunden wurden, die teilweise nach dem Tod noch medizinisch behandelt wurden. Der Fund hat zahlreiche ethische Fragen unter Paläopathologen aufgeworfen. Der Drechsler. Manchmal kann man ihn noch auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt entdecken. Geläufig ist dieser Handwerksberuf vielen nicht mehr. Ähnlich geht es dem Stellmacher oder dem Küfler. Keine Frage, Berufe verändern sich immer und manche verschwinden auch ganz. Das ist der Lauf der Dinge in einer Gesellschaft, die von Digitalisierung und Globalisierung geprägt ist. Diese Entwicklung hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten massiv beschleunigt. Und das ist das Thema einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn, die vergangenes Wochenende eröffnet wurde. Die letzten ihrer Art, seltene Handwerke und Berufe im Wandel, so der Titel. Dass wir das Ende traditioneller Handwerke nicht nur aus Nostalgie bedauern, sondern dass es große Bedeutung für die gesamte Gesellschaft hat, haben Sozialwissenschaftler festgestellt. Mehr über deren Einsichten und über die Ausstellung hören Sie jetzt von Matthias Hennies.
Ausstellungsaufbau in der Bundeskunsthalle. Brotschieber und Backformen kommen in die Vitrine. Davor eine Teigknetmaschine. Auch das traditionsreiche Bäckerhandwerk zählt zu den Berufen, die auszusterben drohen. Wegen Nachwuchsproblemen und vor allem wegen der Automatisierung mussten schon viele Bäckereien schließen. Um ihre jahrhundertealten Traditionen vor dem Vergessen zu bewahren, war die Branche zum Handeln gezwungen, erzählt die Kuratorin Henriette Pleiger.
Im Auge der Gefahr hat sich ein deutscher Verband, nämlich der Zentralverband des deutschen Backhandwerks, dem deutschen Brotregister gewidmet. Dieses deutsche Brotregister hat Brotsorten dokumentiert, eben im Auge der Gefahr, dass sie verschwinden sozusagen. Und diese Brotsorten sind mit über 3000 anerkannt worden als UNESCO-immaterielles Kulturerbe. Wir haben das hier 526 von über 3000 Brotnamen. Also Sturkopf ist ein Brot, Südtiroler Brot, Sülter, Heidebrot, Tigerbrot, Tiroler Nussbrot und so weiter.
Aus den Bäckertheken verschwindet die Vielfalt. Nicht nur das Brot, alle Backwaren werden einförmiger. Wer kennt noch das Ochsenauge, die Bärentatze oder den Bobbes? Und wenn sich Bäcker oder Bäckerin nur noch um die Prozessüberwachung der Backautomaten kümmern, wo bleibt dann das Erfahrungswissen des Handwerkers und seine Liebe zum Produkt? Betroffen ist davon längst nicht nur das Bäckerhandwerk.
Wir sehen hier eine Schützenuniform und einen Funkenmariechenrock und eine Nähmaschine, eine Knopflochmaschine und Bügelbrett. Wir sehen wunderbare Schnittmuster aus diesem Betrieb. Also da wurden sozusagen regional Karnevalsschützenuniformen hergestellt. Vieles davon beziehen wir heute aus anderen Ländern, vorwiegend aus Asien. Und dieser Betrieb hat 2002 seine Türen geschlossen und ist dann mit seinem gesamten Inventar in das LVR-Industriemuseum in Oberhausen gewandert.
Heute kommen die Karnevalskostüme nicht mehr aus Betrieben in der Eifel oder im Bergischen Land, sondern fast immer aus Ländern in Fernost. Vielen traditionsreichen Handwerkern droht das Ende. Berufe wie Bergmann und Schriftsetzer sind bereits verschwunden. Es wirkt, als würde eine Epoche untergehen, denn eine ganz besondere Qualität von Arbeit geht verloren. Die Soziologin Bettina Kohlrausch, Professorin an der Uni Paderborn, die an der Ausstellung mitgearbeitet hat, zitiert dazu ihren amerikanischen Kollegen Richard Sennett. Er sagt:
Handwerk ist sozusagen die Verbindung von Kopf und Hand und das wiederum auch eingebunden sein in ein sozialen Kontext, weil man was produziert für die Öffentlichkeit, für die Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn diese Verbindungen verloren gehen, dann kann man sagen, Arbeit ist entfremdet und dann ist auch das Integrationsangebot, das Arbeit macht, nicht mehr so da.
Darum hat der aktuelle Wandel der Arbeitswelt, der sich im Verlust traditioneller Handwerke zeigt, Ähnlichkeiten mit der dramatischen industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts.
Das ist vielleicht das, woran man das festmachen kann, wenn es eben nicht nur bestimmte Tätigkeiten, sondern wirklich Gesellschaft als Ganzes verändert. Und das wird ja auch an der Ausstellung deutlich. Nehmen wir mal das Beispiel der Selbstzahlerkassen.
Neben dem alten Kinderkaufmannsladen, mit dem wir alle gespielt haben, sieht man heute ein neues Spielzeug aufkommen, nämlich meine erste Selbstbedienungskasse. Da sehe ich einen Scanner, ein Display, ein Kartenlesegerät und da kann ich sozusagen unkommunikativ mit mir selbst den Bezahlvorgang an der Expresskasse üben.
Wenn man diese Selbstzahlerkassen hat, dann werden Kunden plötzlich zu Co-Producern, also die arbeiten selbst, sie machen Arbeit, die früher KassiererInnen waren ja meistens Frauen, gemacht haben.
Und das hat Folgen. Viele KassiererInnen stehen vor der Arbeitslosigkeit. Supermärkte und Kaufhäuser sind keine Orte mehr, an denen man miteinander redet. Und Innenstädte drohen, als soziale Räume zu veröden. Diese umfassenden Veränderungen, ausgelöst durch Globalisierung und Digitalisierung, verbunden mit einem radikalen ökologischen Wandel, empfinden viele Menschen als bedrohlich. Bettina Kohlrausch sieht die Gefahr dieser Transformation aber nicht in der Massenarbeitslosigkeit, die Wissenschaftler früher befürchteten. Zurzeit klagt die deutsche Wirtschaft sogar über den Mangel an Fachkräften. Entscheidend ist für die Forscherin die Qualität der künftigen Arbeitsplätze. Breiten sich Vereinzelung, Entfremdung und stupide mechanische Tätigkeiten massiv aus? Die Zufriedenheit mit der Arbeit, die Teilhabe, sagt die Soziologin, wirkt ja weit über das Berufsleben hinaus. In einer Befragung hat sie ermittelt, wie Menschen heute ihre Arbeit erleben.
Wir haben sie gefragt, erstmal verdienen sie genug, bekommen sie soziale Anerkennung von ihren Kollegen, können sie an ihrem Arbeitsplatz mitentscheiden. Also solche Fragen. Also wir haben sozusagen versucht, die Qualität der Teilhabe in der Arbeit zu messen. Und man kann ganz grob sagen, je besser Menschen in ihren Arbeitskontext eingebunden sind, sie auch dort, also ich nenne es jetzt mal soziologisch materielle, aber auch ganz wichtig demokratische Teilhabe erleben. Also sozial abgesichert sind und mitentscheiden, mitgestalten können. Fühlen sie sich von diesen Transformationsprozessen weniger bedroht.
Damit das auch künftig funktioniert, ist vor allem eines nötig, betont Bettina Kohlrausch. Ein grundlegendes Qualifizierungskonzept, letztlich ein anderes Bildungssystem, damit Menschen mit ihrem Erfahrungswissen am veränderten neuen Arbeitsleben teilhaben können.
Wenn man das sozusagen auch als Idee von Arbeit, ja, dass es mehr ist, als einfach nur irgendwas zu machen und dafür Geld zu bekommen, wenn man sich das bewahrt und den Menschen Rechte einräumt auf der Arbeit und darüber Teilhabemöglichkeiten eröffnet, dann hat man auch ein Instrument in der Hand, um die Wandlungsprozess, den Transformationsprozess, vor dem wir stehen, zu gestalten und die Menschen auch weiterhin für die Idee der Demokratie zu begeistern. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Botschaft.
Matthias Hennies über die Ausstellung »Die Letzten ihrer Art – Seltene Handwerke und Berufe im Wandel«. Sie ist in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Es gibt sie, die Menschen, die einen Hang zur Romantik haben und beispielsweise ein festliches Abendessen am Strand beim Sonnenuntergang besonders genießen. Es gibt auch die Menschen, die die geistesgeschichtliche Epoche besonders mögen und in sozialen Netzwerken Gedichte, Bilder und kurze Texte der Romantik teilen. Auch in der Wissenschaft erlebt die Romantik eine neue Renaissance. Neue Publikationen wie »Die fabelhaften Rebellen« oder »Der gedichtete Himmel« rücken die Zeit nochmal in ein neues Licht. Auch Forscherinnen verschiedener Disziplinen versuchen, die Leerstellen zu füllen, die sich noch in der Romantikforschung aufgetan haben. Und welche Bedeutung haben diese Veröffentlichungen rund um die Epoche heute für uns? Dörte Hinrichs hat nachgeforscht.
Also die Forschung zu Romantikerinnen ist immer noch etwas, was ganz viel Potenzial hat.
Friederike Mittelhoff,
Professorin für neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt Romantikforschung an der Universität Frankfurt am Main.
Gleichermaßen interessant und lebendig sind wissensgeschichtliche Zugänge, also die Frage eben, wie Romantik sich zu bestimmten Wissensneuerungen und Erkenntnissen um 1800 in den zum Beispiel gerade dann im Entstehen begriffenen Lebenswissenschaften verhält. Weil der Vorwurf war ja sehr lange gegenüber der Romantik, naja, die hat mit Empirie und mit der Welt da draußen nichts zu tun, weil die baut sich ihre eigenen Welten. Wenn man genauer hinschaut, ist das halt wirklich Quatsch.
Die wichtigste Spur, die Sie bis heute hinterlassen haben, ist, dass Sie unseren heute gängigen Literaturbegriff geprägt haben.
Stefan Matuschek, Professor für neuere deutsche Literatur und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Jena.
In der Frühromantik bei Friedrich Schlegel klingt das sehr emphatisch. Die romantische Poesie, sagt er, ist eine progressive Universalpoesie. Aber das ist genau das, was wir heute im Blick auf die moderne Literatur denken, nämlich, dass sie alle möglichen Formen annehmen kann, alle möglichen Inhalte und dass sie kein anderes Muster und keine anderen Regeln kennt als die kreative Individualität der Autorinnen und Autoren.
Also dieses Setzen des Ichs in den Mittelpunkt ihres Denkens, das ist natürlich heute noch ganz wichtig.
Andrea Wulff, deutsch-britische Kulturhistorikerin und Autorin.
Diese Gratwanderung zwischen dem freien Willen und den Fallstricken des Egoismus gehen wir auch heute noch. Wie sehr kann ich meine individuelle Freiheit ausleben und trotzdem ein moralisch guter Mensch sein? Also wer bin ich als Individuum, wer bin ich als Mitglied einer Gesellschaft? Und all das, glaube ich schon, kommt aus Jena.
Jena, das war um 1790 eine kleine Universitätsstadt mit gerade mal 4500 Einwohnern. Und ausgerechnet hier, im Herzogtum Sachsen-Weimar, kam eine Revolution des Geistes in Gang, die bis heute nachwirkt. Jena war damals ein Zufluchtsort für Dichter und Denker. Denn, so Andrea Wulff,
die Universität, die früher mal zu Sachsen gehörte, wurde da am Ende des 18. Jahrhunderts von vier verschiedenen sächsischen Herzogen kontrolliert. Aber keiner fühlte sich so richtig zuständig. Und dadurch konnten Professoren so ziemlich alles unterrichten, was sie wollten. Das hat wiederum Denker angelockt, die mit den Regierungen in ihren eigenen Staaten Probleme hatten. Zum Beispiel Friedrich Schiller, der verhaftet worden war im Herzogtum Württemberg nach der Aufführung von den Räubern. Der ist dann nach Jena gekommen, 1789. Und Schiller war dann wie so ein Magnet für die nächste, jüngere Generation. Und je mehr radikale Denker da waren, desto mehr kamen dann auch nach Jena.
Andrea Wulff hat in ihrem aktuellen Buch »Fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich« deren Spuren in Jena aufgenommen. Tagebucheintragungen und Briefwechsel gesichtet. Schiller, Goethe und der junge Novalis, August Wilhelm und Caroline Schlegel, die Philosophen Fichte und Schelling, sie alle gehörten zu einem Kreis von Intellektuellen, die sich gegenseitig inspirierten. Sie reagierten auf die Französische Revolution genauso wie auf Kants Kritik der reinen Vernunft. Vor allem Johann Gottlieb Fichte, 1794 frisch ernannter Philosophieprofessor an der Uni Jena, kritisierte Kants Überzeugung, dass die äußere Welt unabhängig vom Denken existierte. Die einzige Gewissheit sei, dass die Welt vom Ich erfahren werde, so Fichte, und stellt das Ich ins Zentrum seiner Philosophie.
Kehre deinen Blick von allem, was dich umgibt, ab und in dein Inneres, ist die erste Forderung, welche die Philosophie an ihren Lehrling tut. Es ist von nichts, was außer dir ist, die Rede, sondern lediglich von dir selbst. Johann Gottlieb Fichte.
Damit begründete Fichte unsere Vorstellung vom modernen Ich. Das war damals revolutionär, denn das selbstbewusste Ich und die Macht der Selbstbestimmung versprachen eine Freiheit, die bis dahin alles andere als selbstverständlich war.
Also das ist eine Welt, die noch von Monarchen regiert werden, die mit eiserner Faust über das Leben ihrer Untertanen entscheiden. Dann kommt die Französische Revolution und die Französische Revolution hat im Grunde genommen bewiesen, dass Ideen, Philosophie, Worte wichtiger sind als Waffen und Könige und Königinnen. Und die Philosophen und die Denker in Jena haben diese Idee des Ichs in den Mittelpunkt gestellt und haben uns damit die unglaublichste, aufregendste Macht überhaupt gegeben, freien Willen und Selbstbestimmung.
Mit Fichte kam das Ich in die Philosophie. Resultiert daraus aber auch eine starke Selbstbezogenheit und narzisstische Huldigung des Ichs, wie sie vielen Menschen in den individualistischen westlichen Gesellschaften unterstellt wird? Auch wenn unter den Frühromantikern durchaus welche mit aufgeblasenen Egos waren, so Andrea Wulff, Egomanie sei nicht in ihrem Sinne gewesen, sondern
sie haben das Ich befreit, um eine bessere Gesellschaft zu kreieren. Und das ist eine Verantwortung. Also diese Verantwortung, dass der freie Wille auch mit moralischen Verpflichtungen kommt, die wir heute manchmal vergessen, wo wir dann nur noch an das Ich denken und nicht mehr an unsere Verantwortung als Mitglied einer Gesellschaft.
Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Novalis.
Novalis Hymnen an die Nacht, die blaue Blume der Romantik, sehnsüchtige Liebesgedichte, die Naturidylle in der Malerei eines Caspar David Friedrich oder die Musik von Franz Schubert, all das sind berühmte Werke und Vertreter der Romantik, die längst allgemeingut geworden sind. Der Jenaer Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek hat 2021 mit »Der gedichtete Himmel« eine Geschichte der Romantik veröffentlicht, die den Blick weitet über Deutschland hinaus, auf die europäische Vielfalt der Romantik. Auf Autoren wie Keats und Shelley, Victor Hugo und Alessandro Manzoni, außerdem auf Philosophen, Maler und Komponisten der Zeit. Dieser geweitete Horizont spiegelt sich auch im Graduiertenkolleg Modell Romantik an der Uni Jena wider. Die Graduierten kommen aus Europa, Amerika und Afrika und man will eine neue Basis für die interdisziplinäre und internationale Erforschung der Romantikrezeption schaffen.
Man kann sagen, die Jener Frühromantiker erfinden die Romantik nicht, sondern sie geben ihr einen Namen. Der Begriff Romantik schlägt dann überall ein. Das wäre von Jena allein nicht in die europäische Weite getragen worden. Das wird aber durch Madame de Stael gemacht. Madame de Stael ist eine französische Elite-Intellektuelle und sie bereist Deutschland und lässt sich von August Wilhelm Schlegel die neuesten Entwicklungen in der Literatur und Philosophie vermitteln. Und sie ist dann das große Sprachrohr, dass diese Jener Frühromantik nach ganz Europa trägt.
Zu dieser Zeit entwickelte die Literatur sich zum ersten Mal zu einer eigenen, autonomen, gesellschaftsprägenden Kraft, so Matuschek.
Die Buchhandelsgeschichte spricht von der Explosion des Buchhandels und so entsteht wirklich über kurze Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, die moderne Situation der Literatur, dass massenhaft gelesen wird.
Die Romantiker sahen ein gesellschaftliches Grundbedürfnis nach großen Erzählungen, nach neuen Mythologien. Sie feierten die Einbildungskraft und ließen sich ein auf Unterhaltungsliteratur.
Romantisch ist das, was wir heute, wenn wir ein adäquates Wort dafür suchen wollten, fantasyhaft nennen. Und das ist eben auch das wichtigste Konzept, mit dem die Frühromantiker ihre gesellschaftliche Wirksamkeit zu reflektieren versuchen. Neue Mythen schaffen, die die Gesellschaft vereint und ihr eine gemeinsame Orientierung gibt. Harry Potter ist auch eine neue Mythologie, die wahrscheinlich anderthalb Generationen jetzt bislang schon gehalten hat, die da ihre ganze Adoleszenzgeschichte reflektieren und dass das einen gemeinsam verbindungsstiftenden gemeinsamen Mythos hat.
Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen. Friedrich Schlegel.
Keine Frage, die frühen Romantiker dachten sehr groß von sich und den Möglichkeiten der Literatur. Sie experimentierten mit verschiedenen Formen, mit Briefromanen, Aphorismen, Kurzessays und Fragmenten. Und sie reflektierten die Gedanken und Erkenntnisse anderer Disziplinen. 1798 kam Friedrich Schelling nach Jena. Mit 23 Jahren jüngster Philosophieprofessor, den die Uni je hatte. In seinen Ideen zur Philosophie der Natur unterschied er nicht wie Fichte zwischen Ich und Nicht-Ich, sondern für ihn waren das Ich und die Natur identisch. Kurzum:
Solange ich selbst mit der Natur identisch bin, verstehe ich, was eine lebendige Natur ist, so gut, als ich mein eigenes Leben verstehe. Friedrich Schelling.
Dieser ganzheitliche Ansatz von Schellings Naturphilosophie wirkte inspirierend auf die Intellektuellen in Jena Ende des 18. Jahrhunderts. Sie befruchteten sich gegenseitig mit ihren Forschungen. Goethe und Alexander von Humboldt bauten einen optischen Apparat zur Analyse des Lichts. August Wilhelm und Caroline Schlegel arbeiteten an ihren Shakespeare-Übersetzungen. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften im Zuge der Aufklärung wurden dabei nicht ignoriert. Vielmehr sahen die Romantiker die Grenzen der Vernunft, um die Welt zu begreifen. Isaac Newton hatte den Regenbogen entzaubert, indem er seine Entstehung durch die Brechung des Lichts in Regentropfen erklärt hatte. Der britische Dichter John Keats beklagte später, damit habe Newton die ganze Poesie des Regenbogens zerstört, indem er ihn auf ein Prisma reduzierte.
Schelling sagt, dass wir nicht die Welt in Geist und Materie unterteilen sollen, sondern dass alles eins ist, dass die belebte und die unbelebte Welt von den gleichen Prinzipien regiert wird, also von Fröschen zu Bäumen, von Steinen zu Insekten, von Flüssen zu Menschen, alles, sagt er, hängt zusammen als ein lebendiger Organismus. Und das ist eine Philosophie der Einheit, die dann ganz, ganz wichtig für die Romantik wird.
Betont Andrea Wulff, die anhand der Philosophie Schellings einen Bogen in die Gegenwart zieht.
Ich glaube, auch heute noch ganz wichtig ist, weil wir so ein bisschen vergessen haben, dass wir auch noch ein Teil der Natur sind. Also körperlich natürlich, aber auch emotional und psychologisch. Und das ist für mich etwas, was ganz stark in der Klimadebatte zum Beispiel heute fehlt. Also, dass wir Teil dieses großen Web of Life sind. Heute wird hauptsächlich damit statistisch und wissenschaftlich argumentiert. Und die Romantiker haben immer wieder gesagt, wir wollen die Wissenschaften poetisieren, also dieses das doch Gefühl und Emotionale mit reinbringen. Das heißt nicht, dass man sich gegen den Verstand gewendet haben, aber sie haben versucht, das halt zu vereinigen. Die Natur und den Menschen, die Kunst und die Wissenschaft.
Alle Kunst soll Wissenschaft und alle Wissenschaft soll Kunst werden,
lautete die programmatische Forderung von Friedrich Schlegel, die er 1797 formulierte. An der Universität Frankfurt am Main ist das DFG-Netzwerk Aktuelle Perspektiven der Romantikforschung angesiedelt, das die weltweite Romantikbewegung in den Blick nimmt, auch den Zusammenhang von Wissenschaft und Kunst. Die Frankfurter Literaturwissenschaftlerin Friederike Middelhoff sieht verschiedene Anknüpfungspunkte zur Gegenwart.
Die Environmental Humanities gehen davon aus, dass um 1800 und in der Zeit der Romantik eigentlich bestimmte Aspekte, die uns heute auch noch umtreiben, das erste Mal eigentlich reflektiert werden. Das geht los bei solchen Sachen wie dem, was man heute als Anthropozän nennt, also das Bewusstsein dafür, dass ganz bestimmte Menschen ganz fundamental in das eingreifen, was irgendwie als Umwelt firmiert und dass es hier eine kritische Auseinandersetzung damit gibt.
Hier zeichnen sich Frühformen des ökologischen Denkens ab, die sich auch in der Literatur der Romantik widerspiegeln.
Also wenn man sich bei Bettina von Arnim zum Beispiel die Briefbücher anschaut, also in welcher Form da auf Bäumen, mit Bäumen gesprochen, geritten, musiziert wird und ständig bestimmte Formen der Wechselwirkung zwischen Pflanze, Mensch, Luft, Atmosphäre, Wettern, ist die Ökologie, wie sie dann in den 1860er Jahren als Wissenschaft formiert wird, ist das nicht eigentlich eine relativ späte Form dessen, was um 1800 an ökologischem Denken eigentlich schon los ist?
Zunehmend werden auch die Schriftstellerinnen der Romantik wiederentdeckt. Ihnen ist der erste Band der Reihe Neue Romantikforschung gewidmet, herausgegeben von Martina Wernli. Und im Frankfurter Romantikmuseum gibt es derzeit eine Ausstellung auf Entdeckungsreise durch die Handschriften Caroline von Günderodes.
Jeder soll neugierig sein und sich selbst zutage fördern,
lautete das Credo von Caroline von Günderode. Wie so viele Frauen der Romantik hat sie 1804 ihre Gedichte und Fantasien unter männlichem Pseudonym veröffentlicht, denn als Autorin sichtbar zu werden, war damals verpönt. Das bekamen auch Caroline Schlegel, Dorothea Veit oder Rahel van Hagen zu spüren. In der Forschung wurden sie lange Zeit nur als Personen wahrgenommen, die in ihren Salons die Geistesgrößen ihrer Zeit versammelten.
Dass Rahel van Hagen weiterhin als Saloniere und zum Beispiel nicht als Autorin oder auch als Philosophin, die Texte sind hochgradig philosophisch und zwar nicht nur ein bisschen ähnlich wie Günderode, ja, hat auch Schelling gelesen, ja, war auch in Vorlesungen von August Wilhelm Schlegel zum Beispiel, hat das dann ein bisschen exzerpiert und nochmal einen eigenen Dreh drauf gegeben. Nee, die setzen sich damit auseinander und entwickeln aus dieser Auseinandersetzung eigene Ideen, eigene Ästhetiken,
sagt die Frankfurter Romantikforscherin Friederike Middelhoff. Während die Werke von Bettine von Brentano oder auch von Caroline von Günderode zunehmend das Interesse der Forschung finden, sind die Arbeiten von Rahel van Hagen und anderen zeitgenössischen Dichterinnen, Übersetzerinnen, Korrespondentinnen oder Rezensentinnen noch lange nicht alle ausgewertet. So viel zeichnet sich aber schon ab. Sie haben nicht unerheblich zur Verbreitung romantischer Literatur und Philosophie beigetragen.
Dörte Hinrichs über die Renaissance der Romantikforschung und ihre Bedeutung für unsere Gesellschaft heute. Jetzt geht es weiter mit den Jazz Facts im Programm. Viel Freude auch dabei und einen schönen Abend wünscht Ihnen Bettina Köster.